Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Der Anfang einer Liebesbeziehung, der ist ja meist eher ungeplant, unbeschwert. Man schlittert langsam oder auch ganz schnell rein in eine Beziehung. Und ja, die Hormone, die sorgen einfach mal für eine schöne, gute Zeit. Aber am Ende einer Liebesbeziehung, da wird es eigentlich immer eher schwer, schmerzhaft, manchmal auch sehr verletzend. In jedem Fall nicht so leicht wie der Anfang. Manche verfallen in so ein Hin und Her wie Danny und deshalb hat sie sich eine klare Regel für Trennung überlegt.
Wenn man sich trennt oder wenn die Beziehung endet, dann sollte man tunlichst darauf achten, wirklich einen Kontaktstopp einzurichten, der mindestens 6 Monate hält und auch keine Ausnahmen machen.
Ob so eine Regel sinnvoll ist, bespreche ich in einer Stunde Liebe gleich mit einem Single-Coach. Zum Hintergrund, Danny hat die Erfahrung von so toxischen On-Off-Beziehungen leider ein paar Mal gemacht, die am Ende dann auch irgendwie nichts waren und sehr verletzend. Daher so eine strikte Kontaktsperrregel für 6 Monate. Wir hören gleich noch mehr Trennungsgeschichten und bekommen eben auch einige Impulse, wie wir eine Liebesbeziehung so beenden können, dass es uns dann, auch wenn Trennungsschmerz da ist, doch irgendwie damit gut gehen könnte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sie ist Single-Coach und berät auch in Sachen Trennung. Sarah Neu, systemische Therapeutin aus Köln, die auch im Beratungskollektiv Be Human arbeitet. Hallo Sarah.
Hi, Shani.
Du hast ja schon in Eine Stunde Liebe eine deiner Trennungsgeschichten erzählt. War diese Erfahrung für dich persönlich so ein bisschen auch Auslöser, andere Menschen durch Trennung oder Single-Phasen helfen zu wollen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das war wir nennen das Live-Event, so das Live-Event für mich, um genau diese Themen mit anderen Menschen zu besprechen und ihnen natürlich auch zu helfen, ja.
Vielleicht, weil es auch so heftig war. Willst du es kurz umreißen, weil wir ja lauter Trennungsgeschichten heute sammeln? Vielleicht du vorweg?
Ja, kurz umreißen. Ich habe mich mit 29 nach 7 Jahren Beziehungen und einer sehr großen Hochzeitsfeier nach 3 Wochen getrennt und das kannst du oder könnt ihr euch vorstellen, das war natürlich ein Schock für mein Umfeld, für mich selbst und aber genau, manchmal braucht es eben das Drama oder das vor die Wand fahren, um wirklich zu merken, was man möchte im Leben.
Ich glaube, das ist schon mit einer der krassesten Stories, die wir jetzt hören werden. Aber gut, wir haben am Anfang Danny gehört, die sich so eine Regel selbst auferlegt hat, nachdem sie eben die Erfahrung gemacht hat von On-Off-Beziehungen nach einer Trennung, dass sie sagt, 6 Monate absolutes Kontaktverbot, fast so ein Abbruch, damit es eben nicht so ein ewiges Hin und Her gibt. Was meinst du, machen solche selbstgefundenen, ein bisschen auch dogmatischen Regeln Sinn?
Tatsächlich ist das nicht gar nicht so selbst erfunden, denn das ist sehr klug, was sie da sagt. Denn wir wissen eben auch aus der Trauerforschung, denn Trennung heißt Trauer, dass es mindestens 6 Monate braucht, um solche, ja, auch das ist ja ein existenzielles Lebensereignis sein, wirklich gut zu verarbeiten. Und das ist noch viel wichtiger. Innerhalb dieser Trennungsphasen gibt es Wellenbewegungen, wo immer wieder auch Hoffnung entsteht. Es könnte ja doch das Richtige gewesen sein. Habe ich da nicht doch einen Fehler gemacht? Und um diesen Wellen sozusagen nicht
zu widerstehen, so ein bisschen, ne?
Genau, also sich wirklich da auch ganz sicher zu sein, dass das eine richtige Entscheidung war, braucht es eben eine gewisse Zeit ohne den Kontakt mit dieser anderen Person. Und deswegen ist das sehr schlau, ja.
Jetzt gehen wir aber mal so der Reihe nach. Wie können wir eine Liebesbeziehung fair beenden? Bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal die Trennungsgeschichte von Jasmin.
Mein Ex hat am Telefon Schluss gemacht. Das war jetzt nicht so cool. Es war eine Fernbeziehung. Deswegen war erstmal Kontaktabbruch, weil ich wollte mich dann auch nicht bei ihm melden, sondern warten, ob er sich meldet. Und dann hat er sich irgendwann mal gemeldet. Da ist dann schon nicht nochmal was Neues. Aber ich fand es wichtig, sich dann noch einmal zu treffen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe gesagt, dass ich das blöd fand, wie es gelaufen ist. Hat er auch verstanden und sich entschuldigt. Dann haben wir nochmal quasi über alles reflektiert zusammen. Und so im Nachhinein ist mir es aufgefallen, dass es da Anzeichen gab, dass er vielleicht Schluss machen möchte, aber er hat gar nicht über seine Gefühle geredet und gar nicht gesagt, dass er überlegt, sich zu trennen. Also ich finde es wichtig, wenn man so erste Anzeichen spürt, dass man dann direkt das anspricht und direkt darüber redet, damit es nicht so unvorbereitet kommt.
Also der Reihe nach Trennung überhaupt am Telefon, weil es eine Fernbeziehung ist. Manche trennen sich ja sogar nur durch eine Textnachricht. Ist das eine gute Lösung?
Wie du dir denken kannst, nein. Im absoluten Idealfall ist das ein persönliches Gespräch, natürlich in einem guten Rahmen. Also man hat ein bisschen Zeit, man wird nicht gestört. Aber natürlich ist so ein Trennungsszenario auch immer hoch individuell, wie wir Menschen eben auch. Und da gibt es keine Checkliste, so das ist jetzt die ideale Trennung. Es gibt eben Situationen wie eine Fernbeziehung, die das vielleicht erstmal nicht zulässt, sich persönlich zu treffen. Aber ich finde es super, wie die beiden das auch gelöst haben, sich sogar nach der offiziellen Trennung nochmal zu treffen mit ein bisschen Abstand, um dann nochmal zu reflektieren, was war denn jetzt eigentlich der Grund, was war der Auslöser auch von seiner Seite. Das ist ganz toll, aber klar, es gibt nicht immer den perfekten Rahmen. Natürlich ist die ideale Lösung persönliches Gespräch, ja.
Absolut. Wobei man bei Jasmin ja auch raushört, sie meint ja, vielleicht gab es schon während der Beziehung bestimmte Anzeichen bei ihm, dass ihm irgendwie was nicht gepasst hat. Und da, finde ich, hat man das Gefühl, sie hat nicht so richtig die Chance bekommen, die Kommunikation in der Beziehung zu führen, zu gucken, können wir da noch was dran ändern? Was ist das, was dich stört? Und so wabert sowas dann ja vielleicht noch mehr im Kopf herum, dass man denkt, ah, hätte ich mich vielleicht anders verhalten müssen, hätte ich es anders machen sollen. Also immer wieder dieser Punkt offene Kommunikation, wie wichtig das ist, vielleicht jetzt, um nicht eine Trennung unbedingt vorzubeugen, aber um sie leichter zu machen.
Ja, das ist leichter gesagt als getan, ne? Weil wir uns ja auch vor so Verlustsituationen ganz intuitiv schützen, beziehungsweise unsere Psyche uns schützen möchte. Und deswegen sprechen wir die Dinge dann eben auch oft nicht an, ne? Weil es könnte ja bedeuten, dass wir abgelehnt werden, dass wir verlassen werden. Deswegen, ja, natürlich, wenn man solche Anzeichen, wenn die da sind, dann ist das, auch das wäre der ideale Fall, das zu besprechen und das auch besprechen zu können. Aber auch das ist nicht immer die Realität. Also wir wollen ja eigentlich nicht uns trennen oder verlassen werden, ne?
Wir hören jetzt Luke aus Dortmund, 24. Der hat eine größere Trennung im Leben durchgemacht. Und gerade eben durch die offene Kommunikation scheint es ihm leichter gefallen zu sein.
Für mich ist Ehrlichkeit mit Abstand das Allerwichtigste. Wenn du ehrlich bist, Partner, und auch ehrlich sagst, wie es dir geht und warum du dich trennen möchtest und so, das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt. Ich meine, das tut natürlich immer weh, aber wenn man ehrlich ist, verlierst du nicht. Überhaupt nicht. Für mich, also ich wurde getrennt, sag mal das so. Und es ist natürlich, tat es super weh, aber ich war der Person im Nachhinein total dankbar, dass die ehrlich zu mir war. Weil ich dann für mich ganz entfernt darüber Gedanken machen konnte, warum sie sich von mir getrennt hat. Und das gibt mir einen besseren Weg, das zu verstehen. Genau, das ist für mich so der Grundstein, wie eine Trennung richtig ablaufen sollte. Und das auch an öffentlichen Orten zu machen, natürlich, also nicht zu Hause, fände ich auch sehr gut. Bei mir war es zu Hause, war da dementsprechend dann auch nicht so gechillt, dann noch wegzugehen und durch die Bahn zu laufen am Wein.
Also jetzt will ich von hinten rum anfangen. Er war halt bei seiner Ex-Freundin zu Hause, da hat sie sich dann von ihm getrennt und dann musste er irgendwie noch nach Hause kommen. Ich finde das so spannend, weil man immer wieder so dieses Setting wird immer wieder besprochen. Wahrscheinlich gibt es gar nicht so ein optimales Setting, weil egal, ob du bei ihr zu Hause sitzt, bei ihm, man im Café sitzt oder dann halt irgendwie ein Anruf kommt, alles ist irgendwie falsch.
Absolut. Es ist genau das. Es tut weh und es ist auch egal, wo man ist. Natürlich könnte man sagen, wenn man sich vielleicht nicht zu Hause trifft bei ihm oder also bei einem der PartnerInnen, dass es dann nicht noch mit Erinnerungen gefüllt wird und so weiter. Aber ich glaube, der Schmerz und das, was da eben auch zu Ende geht, das muss man ja ganz klar betonen, das ist ja wirklich eine Trennung ist ja wie Tod, nur dass der Mensch noch da ist. Also eigentlich ist es fast schlimmer, als wenn wirklich einen Menschen zu verlieren, ohne das jetzt zu bagatellisieren. Aber Trennung ist wirklich, ja, also das ist, sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das kann für uns Menschen wirklich sehr, sehr schmerzhaft und auch sehr lange dauern, bis wir darüber hinweg sind. Deswegen, das wäre auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis von meiner Seite, dass es da Menschen gibt, die einen da auch bei begleiten können, so wie wir in unserem Kollektiv. Es gibt Trennungsbegleitung, es gibt Paarberatung, was nicht immer heißt, dass es ein Happy End gibt, sondern auch eine heilsame Trennung sein kann. Ne? Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Das wäre genau jetzt meine Frage, weil Luke ja im Grunde positiv klingt und sagt, ich habe da auch sehr viel mitgenommen durch die Ehrlichkeit, die ich da im Trennungsgespräch hatte. Und ja, wir sagen, jede Trennung ist individuell, aber es gibt ja vielleicht doch Formen, wie man es fair machen kann. Also wie kann ich eine Trennung gut kommunizieren? Was kann ich da beachten?
Ja, im besten Fall, auch das ist wieder das ideale Szenario, gibt es in der Beziehung sowieso eine, wir nennen das gewaltfreie oder auch bedürfnisorientierte Kommunikation. Also, dass es wirklich darum geht, klar zu machen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Gefühle, weil nur das kann ich ja bewerten. Ich kann ja eigentlich die andere Seite gar nicht wirklich kennen. Und wir verfallen aber eben in der Kommunikation sehr schnell in Vorwürfe oder eben auch in destruktive Muster. Und das gelingt in einer guten Partnerschaft von ganz alleine. Und da braucht es aber eben auch oft die Hilfe von außen. Deswegen arbeiten wir ganz viel mit Paaren, die eben schon bei kleineren Problemen kommen, um genau das zu verhindern, dass man eben dann am Ende sich einfach trennt, ohne vielleicht wirklich ehrlich und transparent gesprochen zu haben. Und das ist nicht einfach, das lernt man ja auch leider nirgendwo. Also ich hatte das in der Schule nicht. Und deswegen gibt es da eben auch Anlaufstellen. Und auch ist mir auch nochmal ganz wichtig, wenn es auch nur einem Partner schlecht geht mit einer Trennung, auch da bitte Hilfe suchen, in Anspruch nehmen. Ihr müsst da nicht alleine durch. Ist mir ganz wichtig an der Stelle.
Jetzt ist es auch vielleicht dann besonders schwierig, wenn es die erste Liebe ist, wo man so nach Jahren vielleicht auch fast verwoben ist. Denken wir an Familie, Freundin, Freunde, Strukturen. Vivienne aus Italien, die ist 23, die hatte lange eine Fernbeziehung von Köln nach Italien.
Es war eine lange, lange Geschichte und es hat auch sehr weh getan, weil ich bin mit ihm aufgewachsen. Ich kannte ihn seit langen Jahren und es lief dann so ab, dass ich dann mit der Zeit gemerkt habe, wie sehr ich mich verändert habe und wie einfach diese Beziehung nicht mehr zu mir gepasst hat. Und deswegen kam ich dann zu der schweren Entscheidung, mich zu trennen, einfach damit wir gute, gesunde und trotzdem verschiedene Wege gehen. Es war halt immer wieder schwer, wenn ich zurückkam, dass der nie dabei war bei den Familientreffen und bei den Abendessen und dass ich dann auch immer an seinem Haus vorbeigefahren bin und wusste, okay, das war jetzt Geschichte und das war schon sehr kompliziert. Ich habe auch seine Freunde noch ein bisschen getroffen, aber das war es dann auch. Also dann bin ich auch nicht mehr nach Italien gegangen für ein paar Monate und dann war es auch wieder gut.
Das ist so ein bisschen das, was du eben meintest, Sarah, mit, das ist fast eine Trennung, fast wie ein Tod. Also, dass eine Leerstelle, richtig eine Lücke entsteht. Gerade eben, wenn man so lange Jahre miteinander war, dass man eben auch Familienfeste miteinander begleitet hat und so weiter. Diese Leerstelle, müssen wir die irgendwie aushalten? Oder was ist, wenn so eine Leerstelle entsteht? Wie gehen wir damit am besten um?
Ja, da tatsächlich, das der Begriff aushalten, das ist natürlich kein, also das ist kein schöner Zustand, aber im Prinzip ist es das. Es ist vor allen Dingen wichtig, sich irgendwie für sich auch eine Art Ritual zu suchen, um Abschied zu nehmen. Also entweder kann ich das sogar persönlich tun, also von der Familie des anderen, der anderen Partnerin oder auch von gemeinsamen Freunden, das auch gut zu besprechen, wie gestalten wir das? Aber ja, es geht nicht nur eine Beziehung zu Ende in der Regel. Es sind meistens mehrere, weil wir in Systemen unterwegs sind. Und da wirklich auch zu trauern und das auch zu benennen und da auch wirklich für sich einen guten Abschluss zu finden. Vielleicht kann man noch mal einen Brief schreiben. Vielleicht kann man noch mal telefonieren mit Menschen, die auf der anderen Seite sozusagen irgendwie auch ja nicht mehr da sind. Das ist wichtig und das hört man ja schon. Das ist wirklich komplex. Also es ist gar nicht nur, ich trenne mich mal eben. Da hängt viel dran und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich entweder, wie gesagt, Hilfe zu holen oder auch, es gibt ganz viele Hilfestellungen auch im Internet natürlich zu finden, ne?
Also das eine ist genau die Art des, wie kann ich mich von diesem ganzen komplexen Gebilde Stück für Stück vielleicht verabschieden. Und das andere, was Vivienne uns auch erzählt hat, dass ihr wiederum, um drüber hinwegzukommen, wir haben ja rausgehört, es ist eine Fernbeziehung, also die Distanz ist erstmal physisch sowieso gegeben zwischen den beiden. Man begegnet sich dann nicht ständig. Aber noch ein zweiter Punkt für sie, der wichtig ist, ist danach so Routinen neue zu finden im Alltag.
Ich denke, man findet ja sich trotzdem immer selbst, wenn man sich trennt. Aber ich habe klar versucht, so Sachen zu machen wie, ich fange vielleicht mal Yoga an. Also das sind dann so Sachen, die dauern dann 7 Tage und dann fängt man wieder was Neues an. Aber man versucht sich halt aufzubauen mit Sachen. Klar, entweder Sport oder was Neues oder shoppen zu gehen oder das heißt immer irgendwas, was vielleicht so ein Glücksgefühl bringt, somit das dann so sich ein Kreis schließt, ja.
Sind das gute Strategien, Sarah, sich sozusagen zu überlegen, was kann mir für kurze Zeit ein gutes Gefühl verschaffen? Wie kann ich mich irgendwie neu orientieren? Ich meine, Sport ist das eine, Shoppen das andere. Aber ich glaube, wir verstehen so den Gedanken dahinter von Vivienne.
Ja, total. Ja, ist ganz, ganz sinnvoll. Denn in dieser Trauer braucht es natürlich auch immer wieder Lichtblicke, Hoffnung, ne? Auch zu sehen, zu merken, ich komme alleine klar, ich kann mir mein eigenes Leben auch aufbauen, ich kann es gestalten. Und es ist eher ein gutes Maß an Trauer, die ganz wichtig ist, die darf auch nicht weggedrückt werden, weil sonst holt sie uns irgendwann wieder ein. Das ist auch nicht gut, also direkt in die nächste Beziehung zu gehen zum Beispiel oder sich wirklich in irgendwas reinzustürzen, wie in die Arbeit und dann wirklich darin zu versinken. Das sind so Extreme, das ist auch nicht gesund. Also so eine Mischung aus auch wirklich einfach mal heulen und Selbstmitleid haben und aber auch immer wieder schöne Dinge zu tun, die einem natürlich auf der körperlichen und auch mentalen Ebene gut tun, auf jeden Fall, ja.
Und ich will es nicht verleugnen, es gibt natürlich auch Trennungen wie bei Carlotta, 31 aus Köln, die tun Menschen dann auch richtig gut, also zumindest der einen Seite.
Ich habe mich von meinem sehr langjährigen Freund, wir haben fast 6 Jahre zusammen getrennt. Für ihn kam das wohl sehr plötzlich, weil ich, glaube ich, sehr viel mit mir selbst ausgemacht habe die letzten Wochen. Und wir hatten halt komplett denselben Freundeskreis. Und ich habe mich dann erstmal distanziert, weil ich auch das Gefühl hatte, er braucht jetzt unsere Freunde so ein bisschen mehr, weil er ja auch so der war, der damit nicht so gut klarkam. Wir haben uns dann ein paar Mal im Rahmen von Geburtstagen nochmal gesehen. Das war, glaube ich, für uns beide dann auch okay. Aber ich glaube, da ging bestimmt auch ein halbes Jahr dazwischen, bis wir das gesagt haben, so, das geht jetzt wieder. Also ich glaube, für ihn war es sehr schlimm, für mich war es sehr gut. Ich habe daraus sehr viel gelernt, was ich in einer Beziehung, was mir wichtig ist. Deswegen würde ich zukunftsgesehen schneller auch Beziehungen beenden, weil ich schneller, glaube ich, merken würde, dass es nicht passt, dass es Eigenschaften da sind, mit denen ich nicht klarkomme. Was mich persönlich sehr glücklich macht, weil ich dann weiß, ich werde wahrscheinlich nicht mehr unbedingt schnell in eine toxische Beziehung geraten.
Also auch das gibt es, Leute, die dann nach einer Trennung sich fast wie befreit fühlen, so finde ich, klingt Carlotta.
Genau, auf jeden Fall. Ich würde gerne auch noch auf einen Aspekt eingehen, den sie ja auch angeführt hat, dass sie da sehr viel mit sich ausgemacht hat und dass die Trennung für ihn sehr überraschend kam. Das erleben wir auch sehr, sehr häufig, leider, weil es in Beziehungen eben zu wenig offene Kommunikation gibt und wirklich auch ehrlich kommuniziert wird. Das nur noch mal als Impuls. Das wirklich zu verändern, also frühzeitig zu verändern, weil dann gibt es diese Überraschungen nicht so oft. Und ja, es ist meistens.
Da habe ich aber auch noch eine Frage, Sarah, ja. Weil bei Be Human, da habt ihr auch verschiedene zum Beispiel Trainings, die ihr anbietet, wo man zusammenkommen kann, wo man Dinge besprechen kann. Man kann natürlich auch in eine Einzelberatung gehen. Und genau vielleicht diesen Moment, also wann, wenn ich in der Beziehung bin, es läuft ein paar Monate gut, ein Jahr gut, wann ist so der Moment, wo du sagen würdest, hol dir da schon vielleicht Hilfe dazu oder reflektier es ab da schon. Vielleicht, wenn man die ersten Streitereien hat und man merkt, irgendwie, die fühlen sich nicht gut an. Also man hat jetzt keinen Streit, der jetzt irgendwie sachlich ist, sondern es wird direkt sehr emotional und schmerzhaft, schon im ersten Streit so.
Absolut. Also ich glaube, dass genau nach so einem Jahr, anderthalb, wenn du diese rosarote Zeit vorbei oder irgendwie so zu Ende geht, dann merken wir ja eigentlich erst, mit welchen Schwächen werden wir konfrontiert, mit welchen Macken sozusagen, die wir alle haben und wie gut können wir damit umgehen. Und wenn wir das da, also wenn wir, sobald wir das merken, dass wir da in ungesunde Muster verfallen oder dass es gar keine Kommunikation möglich ist und wir vielleicht schon 1-2 Beziehungen hinter uns haben und auch was daraus gelernt haben, dann ist sofort der Zeitpunkt eigentlich da. Ne? Mhm. Wir haben ganz viele Paare bei uns in der Beratung, die sogar fast prophylaktisch kommen. Die kommen, weil sie wissen, sie haben selber eigene Muster, die wollen sie nicht schon wieder erleben in der Beziehung. Und dann kommen sie und bringen den Partner, die Partnerin mit und dann wird ja mit ganz viel Humor und ganz viel Leichtigkeit in der Beratung auch darüber gesprochen. Und das ist dann auch möglich, weil es eben ein Ort ist, wo wir alle sicher sind sozusagen. Mhm. Also die beiden und eben begleitet von einer Person, die neutral draufschaut, ist es eben eine ganz andere Kiste.
Vorhin hast du noch gesagt, man soll auch aufpassen, jetzt nicht nur sich in Arbeit reinrennen oder man soll aufpassen, jetzt nicht zum Beispiel direkt die nächste schnelle Beziehung anzusteuern und sich in was anderes rein zu verrennen quasi. Aber wenn es um so einen körperlichen Aspekt geht, gibt es manche Leute, die schon das Gefühl haben, ich muss irgendwie nach einer Trennung irgendwie schnell wieder das Körperliche suchen, um sozusagen das andere vergessen zu machen, mich nochmal neu zu orientieren. Mhm. So hat es uns Kay erzählt.
Ich hatte ziemlich heftige Trennungen zweimal hintereinander. Eine Trennung war, ich hatte eine Fernbeziehung mit meiner Ex-Freundin, die wohnt in Irland, und ich habe mich entschieden, das zu enden. Nach der Trennung gab es so eine kleine Liebschaft mit einer Person. Ich wollte einfach meine Einsamkeit kompensieren und ich bin dann schnell zu ihr nach Hause gegangen und so. Was daran gut war, ich werde wieder offen, ne? Dadurch, dass ich eine neue Person suchen möchte. Da muss ich mich ja wieder öffnen. Sonst bin ich in mich gekehrt und verschlossen und vielleicht mache ich mir die Hoffnung und so weiter und so fort. Das ist das sozusagen gute Aspekte, dass mich wieder durch den Schmerz, durch die Trennung mich zu öffnen.
Also Kay hat schon das Gefühl, so eine Körperlichkeit kann ihm helfen, nach einer Trennung, die schmerzhaft war, sich neu zu orientieren. Es muss dann nicht direkt die nächste Beziehung werden, aber sozusagen auf andere Gedanken kommen. Wie ist das, wenn man versucht, im Grunde körperlich auch eine Beziehung, die eingeprägt hat, wo man sich auch an den Körper eines anderen Menschen gewöhnt hat, sozusagen sich wieder so ein bisschen da rauszunehmen, was Neues zu erfahren?
Das fällt eigentlich auch in die Kategorie, ich tue mir was Gutes. Also das sind ja Bedürfnisse, die wir haben, ne? Nach Nähe, nach Wärme, nach Geborgenheit, nach Intimität, Sexualität. Und natürlich dürfen wir die auch nach Trennung leben, wenn uns danach ist. Ne? Das heißt ja eben nicht genau, ich gehe in die nächste ernsthafte Beziehung. Natürlich kann sich das daraus entwickeln. Da ist eben wichtig, sich selber wirklich gut zu beobachten, ist das jetzt eine Ablenkung, ist das eine Strategie, um das andere nicht wirklich zu verarbeiten und auch irgendwie wegzudrücken, oder ist es einfach was, was mir gerade gut tut und dann gerne mehr davon, natürlich.
Ja, und ich finde aber auch offen kommunizieren an diese Zwischenmenschen, die man so hat, bevor man meint, den neuen Anlauf für eine Beziehung zu nehmen, dass die auch wissen,
sowieso,
dass sie so Zwischenmenschen
sind. Das steht über allem sozusagen.
So ein bisschen. Und dieses große Ding, was wir am Anfang hatten mit Kontakt halten, ja, nein, ersten Kontaktabbruch, wie macht man es denn? Es ist ja oft sehr schmerzhaft. Wir hören dazu jetzt noch eine Geschichte, nämlich von Anna.
Ich habe jemanden schon verletzt, aber wir haben uns eben häufig getroffen und einfach miteinander geredet und es gab viele Tränen und das war nicht unbedingt dann schön, aber es hat auf jeden Fall gut getan und jetzt haben wir wahrscheinlich sogar noch Kontakt. Also es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass es die richtige Entscheidung war, einfach zu sprechen und nicht einfach, dass ich einfach gehe. Also wir haben noch Kontakt. Es ist auch irgendwo ein bisschen komisch und irgendwo ein bisschen schwer, aber mal sehen, wie es dann noch weitergeht, sage ich jetzt mal so. Ja, was auf jeden Fall schwer ist, ist natürlich dann trotzdem ehrlich zu sein und weiterhin, also dass die Person auch weiterhin, denke ich, verletzt bleibt. Also man wird die Zeit ja nicht vergessen.
Da hört man so ein Hin und Her raus, dass die Person einem noch so wichtig ist, dass man ja den Kontakt halten möchte zu dieser Ex-Beziehung. Man möchte das aber natürlich auch nicht die Person vielleicht die ganze Zeit mit Hoffnung irgendwie in der Nähe halten, dass es doch nochmal eine Beziehung geben kann. Also genau dieses Ausloten von, bleibe ich in Kontakt mit einer Ex-Beziehung oder nicht? Wie siehst du diesen Punkt?
Ja, da gibt es wirklich, also da kommen wir ganz schön zum Anfang wirklich zurück. Da gibt es wirklich eine bestimmte Zeitspanne, die es tatsächlich gilt einzuhalten. Also da bin ich auch in der Beratung sehr klar und sage, wenn eine Beziehung beendet wurde, dann braucht es den Kontaktabbruch. Weil es sei denn, natürlich, wir reden über Systeme, wo Kinder mit dabei sind. Klar. Das ist was ganz anderes. Und da sollte man sich auch im besten Fall Hilfe von außen holen, weil das ist hochkomplex. Aber wenn wir über zwei erwachsene Menschen reden oder mehr, es gibt ja polyamore Beziehungen auch, aber dann sind diese 6 Monate wirklich ein guter Richtwert, weil wir eben in diesen Trennungsphasen 7 Phasen durchlaufen und die brauchen eben ungefähr, natürlich ne, bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr, braucht es eben mindestens diese 6 Monate, um sich selber wieder zu vertrauen. Kann ich wirklich mit dieser Person weiterhin in Kontakt sein, obwohl ich verletzt wurde, obwohl ich verlassen wurde? Oder geht es eigentlich für mich nicht mehr? Und das ist wirklich ein guter Messwert sozusagen. Das, was nicht heißt, dass das einfach ist umzusetzen, gar keine Frage. Aber gerade für die Person, die sich getrennt hat, ist es ja eigentlich auch ein bisschen einfacher häufig zu sagen, okay, wir ne, lass uns das jetzt ne, wirklich hier, lass uns in den Kontaktabbruch gehen. Und ich finde, gerade für die Person ist es ganz wichtig, sich darauf dran zu halten, weil es hat ja auch ganz viel mit Respekt zu tun. Und wenn da jemand eigentlich noch Gefühle hat und sich nicht trennen möchte oder nicht trennen wollte und wir uns dann als die Menschen, die sich getrennt haben, nicht dran halten, dann ist es wirklich auch unfair. Ne? Dann ist es sehr verletzend und da muss man sich dann einfach selber auch fragen, welche Werte sind mir wichtig, welche Bedürfnisse. Also da reden wir wirklich über Wertschätzung und Respekt, was wir ja eigentlich für einen Menschen, mit dem wir lange zusammen waren, auch was eigentlich da sein sollte.
Absolut. Also am Ende bleibt dieser Versuch, das Ideal des respektvollen Auseinanderkommens wieder, nachdem man ja zusammengekommen ist als Liebespaar. Also danke an die systemische Therapeutin Sarah Neu, die auch das Beratungskollektiv in Köln hat, Be Human. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
Danke dir fürs Hiersein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Seit einiger Zeit trifft sich Milan mit einem Pärchen, das er beim Online-Dating kennengelernt hat, regelmäßig zum Sex. Und sein Verlobter weiß davon. Milan und er leben ja in einer offenen Beziehung. Jetzt hat Milans Verlobter sogar einen der beiden aus der Affäre kennengelernt, wenn auch in einer bestimmten anderen Rolle.
Ich hatte ja gesagt, dass einer von den beiden Drag macht. Und als mein Freund seine Trauzeugin fragen wollte, ob sie seine Trauzeugin werden möchte, wollte er irgendwas Großes machen und er wollte sie mit einer kleinen Drag-Nummer überraschen. Und jetzt hatten wir irgendwie überlegt, kennen wir da irgendwen? Ja, dann fiel mir ein, ja, hier, einer der beiden macht das doch. Und dann habe ich auch lange überlegt, puh, okay, das würde dann bedeuten, mein Freund muss zumindest einer der beiden kennenlernen. Und traue ich mich das? Traue ich mich das sozusagen, diese Dynamik so ein bisschen aufbrechen? Da habe ich auch mit den beiden drüber gesprochen. Und wir haben dann gesagt, naja, er wird ja nur sie, also sozusagen den Drag-Charakter kennenlernen und nicht ihn, die Person dahinter. Deswegen haben wir das gemacht und es war tatsächlich total interessant, weil auch die beiden haben sich total gut verstanden, haben sich jetzt wirklich nur für diesen Auftritt gesehen. Die Überraschung war auch riesig. Er hat Can You Feel the Love Tonight performt. Das war schon irgendwie cool. Und ja, das war auf jeden Fall eine gelungene Überraschung, aber auch da war es dann so, auch das wieder so ein Schritt, dass die beiden mehr in mein Leben kommen, auch wenn nur einer der beiden beteiligt war. Aber das war auf jeden Fall irgendwie eine echt coole Nummer.
So, jetzt geht's weiter im Liebestagebuch. Milan erzählt etwas detaillierter von der Liebe zu dritt, die ja mit seiner Affäre, mit diesem Pärchen ausgelebt wird. Und der Sex zu dritt klingt erstmal super aufregend, aber drei Körper, das kann auch ganz schön herausfordernd sein. Über die schönen, aufregenden, aber auch etwas ernüchternden Aspekte eines Dreiers, davon erzählt Milan jetzt in seinem Liebestagebuch.
Irgendwie hat sich das jetzt total so eingegroovt, dass wir uns so alle 4 Wochen sehen. Und wir haben echt schon viel ausprobiert. Also die beiden sind relativ erfahren, experimentierfreudig. Ich hatte schon eine Maske auf, die man sonst eher wie so einen Atemschutzanzug benutzen würde, was total eine spannende Erfahrung war. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr nur auf eine Sache konzentrieren können, weil es einen so schön von allem anderen ablenkt. Also es war eine mega Erfahrung, aber auch Fesseln waren im Einsatz. Also das war schon irgendwie cool. Und trotzdem, auch wenn es für mich total erregend ist, merke ich immer wieder, für mich persönlich sind diese Geschichten, wo mehr als eine Person noch involviert ist, echt vom Kopf her irgendwie anstrengend. Also ich muss auch sagen, regelmäßig habe ich so ein bisschen mit der Erektion zu kämpfen, weil es einfach schwierig ist, irgendwie im Kopf sich zu sagen, mein Gott, da sind zwei Leute, denen ich jetzt gleich gerecht werden möchte, obwohl der Verstand weiß, es funktioniert nicht. Das bringt mich manchmal echt raus und auch da sind die beiden zum Glück total verständnisvoll und das haben wir auch echt gut in der Zwischenzeit überwunden, aber das war so ein Moment, wo ich dann auch dachte, boah, ob ihnen das nicht zu blöd ist, sich dann damit auch noch auseinanderzusetzen. Und man muss halt auch sagen, also das müssen tolle Choreografien im Pornos sein, weil auch alleine sich zu dritt irgendwie im Bett zu bewegen, das hinzubekommen, dass das irgendwie auch wirklich erotisch für alle ist. Und das ist ja das Ziel. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Es war auch eigentlich am Anfang eher so die Idee, dass einer der beiden eher so der dominante Part ist und sein Mann und ich eher so in die passive Rolle gehen, wo wir aber gemerkt haben, das funktioniert gar nicht so richtig und ich dann sozusagen einmal geswitcht habe, was dann zum Glück funktioniert hat, aber auch das, es hätte ja sein können, dass die beiden so festgefahren in ihren Rollen sind und gesagt hätten, nee, wir haben uns aber vorgestellt, dass du als Dritter so dazu kommst. dann wäre das halt auch vorbei gewesen. Es ist eine total spannende Erfahrung. Es ist auch eine, die, finde ich, enorm erotisch ist. Das ist sie tatsächlich. Und man lernt auch dabei, glaube ich, nochmal viel über sich, wie man agiert und wie unterschiedlich auch das Bedürfnis von unterschiedlichen Menschen ist. Also man muss ja in der einen Sekunde den einen so berühren und in der anderen den anderen so, weil jeder mag es halt individuell. Aber ich glaube, es muss schon eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, an einem Abend jemanden zu treffen und dann zu sagen, okay, ihr beiden, das kriegen wir gut hin. Also das kann bestimmt funktionieren, aber ich glaube, dass beim Dreier oder wenn vielleicht sogar noch mehr Menschen dazukommen, dieses Vertrauensverhältnis und auch vielleicht dieses vorher darüber reden, was magst du nicht oder was mögt ihr, einfach wichtig ist, weil sonst kommen, glaube ich, nicht alle auf ihre Kosten. Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich auch so ein bisschen innerlich verabschieden, dass man allen beiden gleich gerecht wird, weil das funktioniert einfach nicht. Besonders wenn man vielleicht sozusagen in der Switch-Position ist, wo man beiden irgendwie was geben will, sich einfach da ein bisschen den Druck zu nehmen und sich klarzumachen, das ist auch wahrscheinlich für deine beiden gegenüber eine total außergewöhnliche Erfahrung, was es allein wahrscheinlich schon heißer macht. Nee, ich glaube, für meinen Freund wäre das nicht so richtig was, weil dann, also ich glaube, das wäre schwierig, in diese doch relativ gut bestehende Dynamik dann für ihn reinzukommen. Auch wenn man es so sexuell sieht, sind es, glaube ich, eher nicht so seine Typen, weil das war auch ganz lustig. Ich wusste Ewigkeiten, ich glaube jetzt mehr als ein Jahr nicht, wie alt die beiden sind, weil irgendwie haben wir am Anfang nie drüber geredet. Und dann habe ich irgendwann mal beide gefragt und rausgefunden, naja, der eine ist 10 Jahre älter als ich, der andere tatsächlich fast 20, was ich ihm nicht angemerkt habe. Das war aber trotzdem irgendwie krass, weil ich auch zwischen den beiden nicht diesen so großen Altersunterschied gesehen habe. Aber da, wo man dann auch wieder merkt, einfach erstmal die Dynamik entstehen lassen und sich dann über sowas Gedanken machen, weil ich glaube, sonst hätte ich da vielleicht auch früher gesagt, boah, das ist schon hart an meiner irgendwie im Kopf gesetzten Grenze. Und dann habe ich jetzt wieder gemerkt, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Man ist so jung oder alt, wie man sich fühlt und auch gibt. Genau. Nee, aber also ich glaube, dass mein Freund dann nochmal dazu kommt, dass, nee, das ist eher unrealistisch tatsächlich. Hat er auch, glaube ich, nicht den Wunsch nach.
Dann würde aus dem Dreier ja auch um Vierer werden. So, Milan erzählt bald weiter im Liebestagebuch. Dieses Jahr steht ja auch die Hochzeit mit seinem Verlobten an. Also aufregende Zeiten. Das war's mit einer Stunde Liebe. Ich bin Shani Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.